Wir sind ja keine Volkspartei, sondern wir sind immer eine Partei, die am Ende nochmal motiviert, die ausmobilisiert, die für die Themen kämpft. Wir sagen, ihr seid die Zukunft unseres Landes und dann schicken wir sie in die Schulen von gestern. Das geht nicht. Na gut, die AfD, die setzt sich ja auf alles drauf, was sie glaubt, Stimmen abholen zu können.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann
man
das sich
auch darauf machen. Hätten wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte
also plus eins. Die totale absolute Mehrheit
haben. Das muss ich jetzt. Es gibt eine absolute Mehrheit. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Absolute Mehrheit. Ich bin Jan Schippmann und wir sind mitten im Bundestagswahlkampf. Mein heutiger Gast war Teil der letzten Regierung und ist nach dem Ampelbruch zurückgetreten. Ich spreche heute mit Bettina Stark-Watzinger, der Ex-Bildungsministerin von der FDP. Und ich sag mal so, von der Regierungsbank hin zum nackten politischen Überlebenskampf, das ist ein harter Sprung, denn die FDP kämpft nach wie vor darum, wieder in den Bundestag einzuziehen. Wir reden heute darüber, was für Pläne die FDP für Deutschland hat, sollte sie nochmal mitbestimmen dürfen, und natürlich ganz viel über Bildung. Ich freue mich drauf, wir gehen rein. Ich begrüße bei mir im Studio Bettina Stark-Watzinger.
Hi, guten Tag, Jan Schippmann.
Es ist Wahlkampf und ich führe da natürlich jede Menge Hintergrundgespräche mit Politikerinnen und Politikern. Und mit FDPlern spreche ich gerade relativ viel und die Stimmung bei denen ist irgendwas zwischen vorsichtig optimistisch und massiv nervös. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Hochmotiviert. Also bei den ganzen Themen, die ja auf der Agenda sind, wir sehen drittes Jahr Wirtschaft, Stagnation. Jede Bildungsstudie ist eigentlich ein Weckruf und geopolitisch passiert gerade ganz viel. Also viel zu tun und hochmotiviert, hier mit liberalen Antworten in den Wahlkampf zu gehen.
Wie groß ist denn Ihre Angst davor, was mit Ihrer Partei passiert, wenn die FDP es nicht wieder in den Bundestag schafft?
Wir schaffen es in den Deutschen Bundestag. Aber wichtig ist, wir wollen nicht nur einen blauen Stuhl da drüben besetzen, sondern wir wollen auch gestalten.
Sind Sie ganz sicher?
Ja, also warum? Also das ist jetzt nicht nur einfach so naiv dahergesagt. Natürlich nimmt man Umfragen auch ernst, aber auf den Veranstaltungen, die Leute haben Interesse an den Themen. Wir sehen einen Mitgliederzuwachs. Wir kriegen auch Spenden, darauf sind Parteien ja angewiesen. Also insofern, die Zustimmung ist da. Das muss ich jetzt noch in den Umfragen niederschlagen. Und es muss auch so, das fängt ja jetzt an. Jetzt sind die Plakate draußen. Jetzt sieht man, Bundestagswahl wird kommen. Also insofern ist das jetzt eine tolle Phase.
Aktuell steht die FDP noch in den Umfragen zwischen 3 und 4%. Und Wolfgang Kubicki hat gesagt, wir werden zweistellig. Gehen Sie damit?
Also die letzte 3 ist weg. Die Richtung stimmt auf jeden Fall und das ist ganz klar. Wir sind eine Partei, wir sind ja keine Volkspartei, sondern wir sind immer eine Partei, die am Ende nochmal motiviert, die ausmobilisiert, die für die Themen kämpft und das sind jetzt die etwas weniger als 6 Wochen.
Wie sehr hat Ihnen als Partei die Debatte um Begriffe wie D-Day und offene Feldschlacht, was glaube ich, geschadet?
Also von den Umfragen her ist das in der Phase hat sich das nicht niedergeschlagen und insofern ist es ein Thema, das natürlich öffentlich breit diskutiert wurde. Aber die Bürgerinnen und Bürger haben 2 Themen, verstehen die auch. Und das eine Thema ist, dass dieses letzte Jahr in der Bundesregierung echt schwierig war. Nicht nur für uns in der Bundesregierung, darum geht's ja überhaupt
nicht. Für alle Beteiligten.
Sondern es geht darum, was passiert mit diesem Land. Und wenn man das Gefühl hat, wir haben ja ein Eid geschworen, dass wir zum Wohle dieses Landes unterwegs sein wollen. Und wenn man das nicht mehr ist, dann ist es der falsche Weg. Und dass sich alle darauf vorbereitet haben, Lars Klingbeil, die Woche der Entscheidungen. Und dass alle wussten, wir müssen jetzt sagen, hopp oder top, im Sinne von, finden wir eine Einigung. Das war, glaube ich, jedem klar.
Wie haben Sie es denn persönlich mit Ihrer aktuellen Rolle abgefunden? Ich meine, Sie haben 3 Jahre lang ein Ministerium geführt, wahrscheinlich mit absurden Arbeitszeiten. Dann bricht die Regierung, Sie sind plötzlich raus und dann bleibt da jede Menge Kram liegen, den man angefangen hat.
Für mich persönlich das Schwierigste war, es ging ja so schnell. Also wir waren abends im Koalitionsausschuss und ich wusste dann schon, morgen 14 Uhr bist du dann in Schloss Bellevue. Und dann gibt's ja auch sehr viel zu organisieren. Ich musste meine ganze Technik, das habe ich alles dann auch so gemacht, weil wenn man aus Bellevue zurückkommt, dann ist man kein Minister mehr. Ja. Und was ich persönlich sehr schwierig fand, war, dass ich mich nicht von genug Menschen im Ministerium verabschieden konnte, weil da tolle Menschen sind und wir auch toll zusammengearbeitet haben. Und das habe ich persönlich, finde ich das schade, weil ich will viele jetzt im Nachhinein, geht man auch nicht mehr hin, das gehört sich nicht. Ja.
Darf man das nicht? Oder soll man das
nicht? Das ist nicht verboten, aber ich finde, man muss auch dann, das ist ja Demokratie, so funktioniert Demokratie. Und das fand ich persönlich schwierig. Und das Zweite ist natürlich, ich hätte gerne viele Dinge über die Ziellinie gebracht, logisch. Ja.
Zum Beispiel?
Ja, also Digitalpakt, da waren wir ja sehr weit. Digitalpakt 2.0, da geht es ja um die Digitalisierung der Schulen. Das ist immens wichtig, weil die Welt ist digital. Die Digitalisierung wird nicht weggehen, das ist auch gut so.
Kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf.
Genau, und den hätte ich gerne noch zu Ende geführt, weil wir ja da ganz bestimmte Vorstellungen haben. Und natürlich auch andere Dinge im Wissenschaftsbereich. Da haben wir uns wirklich noch viel vorgenommen. Gerade, wir haben ja tolle Wissenschaft, aber auch mit Blick auf Nutzung dann hinterher. Da müssen wir besser werden in Deutschland. Da haben wir Vorhaben angeschoben. Die hätte ich gern noch umgesetzt.
Wir werden heute, Spoiler Alert, viel über Bildung sprechen. Aber ganz generell, kann man als Bundesbildungsministerin überhaupt positiv wahrgenommen werden? Weil Bildung ist immer noch zu großen Teilen Ländersache. Und trotzdem wird man in Haftung genommen, wenn man nichts vorangeht oder die nächste PISA-Studie reinhaut. Ist das nicht ein ziemlich undankbarer Job?
Also danke, dass das mal einer so deutlich sagt. Weil auf den Veranstaltungen, wo ich hingekommen bin, übrigens, egal über welches Thema, auch wenn es um Quantencomputer ging, wir haben am Ende immer über Bildung gesprochen, weil die Leute das wirklich umtreibt. Ja?
Bei uns in der Community auch. Und das ist ein großes Thema.
Ja, ja, ich kann es ja auch verstehen. Reden wir ja gleich noch drüber. Mhm. Und natürlich ist so ein Kopf viel leichter als 16 Köpfe. Irgendwie so, da ist sie. Auf der anderen Seite, man hat auch eine Plattform. Man kann vielleicht nicht über Nacht alles ändern. Wobei wir haben mit einem großen Bildungsprogramm, wo ja gerade die benachteiligten Schülerinnen und Schüler unterstützen wollen, wirklich viel auf den Weg gebracht. Aber man hat auch eine Plattform, Dinge mal anzusprechen. Macht man sich nicht immer beliebt. Und man muss damit leben, dass, wenn man vor Ort ist, die Leute sagen, warum ist meine Schultoilette nicht gestrichen, auch wenn ich dafür nicht zuständig bin.
Das ist eine super Überleitung. Wir gehen auf die Maßnahme, die Sie uns mitgebracht haben. Und wenn es nach Ihnen gehen würde, würde sich nämlich in der Bildung in Deutschland so einiges ändern. Darum geht's.
Die Qualität von Bildung in Deutschland hängt nach wie vor stark davon ab, in welchem Bundesland man zur Schule geht. Denn Bildung bleibt in Deutschland Ländersache. Um trotzdem eine Zusammenarbeit zu ermöglichen, treffen sich die Bildungsministerinnen und Minister der Bundesländer regelmäßig in der Kultusministerkonferenz. Diese Konferenzen werden aber kritisiert, sowohl von Fachleuten als auch von den Teilnehmenden selbst. Viele bemängeln, dass Bildungsreformen häufig zu langsam und unzureichend umgesetzt werden. Das Vertrauen in dieses System ist insgesamt eher gering. In einer Umfrage von 2023 im Auftrag des Spiegels äußerten knapp 70% der Befragten, dass Bildung nicht länger Sache der Länder sein sollte.
Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, Christoph Meyer, hat die Bundesländer 2023 als Raub- und Beutegemeinschaft bezeichnet. Es gab dann Empörung aus den Ländern, ist ja auch eine relativ heftige Aussage. Aber kann man grundsätzlich sagen, wenn es hart auf hart kommt, dann halten die Länder gegen den Bund immer zusammen?
So ist es bisher, weil die haben ja auch bisher das Einstimmigkeitsprinzip. Und das heißt, die müssen sich ja auch koordinieren, macht ja aus ihrer Sicht auch Sinn. Ja, und es geht in den Diskussionen viel zu oft um Geld. Bitte nicht falsch verstehen. Na logisch, wenn ich Lehrer einstellen will, wenn ich Schulen sanieren und bauen will, wenn ich neue Bildungsprogramme auf den Weg bringe, dann kostet das Geld. Aber wir haben ja ein Bildungssystem, das nicht funktioniert, wie es funktionieren soll. Deswegen geht es nicht nur um Geld, sondern auch über Veränderung. Und darüber wird viel zu wenig gesprochen.
Wir sprechen jetzt drüber. Sie haben uns als Maßnahme mitgebracht, dass Sie zum einen den Bildungsföderalismus grundlegend reformieren und im Zuge dessen die Kultusministerkonferenz abschaffen wollen. Und die Kultusministerkonferenz, für die, die es nicht kennen, ist ein Gremium, in dem die 16 Bildungsministerinnen und Minister aus den Ländern zusammenarbeiten und bei Bildungsthemen gemeinsame Linien und Reformen besprechen. Und die KMK steht immer wieder in der Kritik, dass da nichts wirklich vorangeht, dass Reformen zu langsam kommen etc. Und da sitzen aktuell drin Vertreterinnen und Vertreter von der CDU, der SPD, der Grünen, der Linken und der Freien Wähler. Wie lief denn da für Sie als damalige Bundesbildungsministerin die Zusammenarbeit ab?
Ja, natürlich ist das immer dieses Bund-Land-Verhältnis. Das ist ein bisschen wie so ein politisches Armdrücken. Und das findet aber auf dem Rücken der Kinder statt. Und es geht ja darum, die beste Bildung für unsere Kinder zur Verfügung zu stellen. Und deswegen ist es wirklich in der Tat so, dass man hier neu denken muss, den Bildungsföderalismus neu aufstellen muss. Wir und ich möchte gerne, dass wir alle Beteiligten an einen Tisch holen und nicht nur wir kommen in einer Sitzung zusammen und dann ringen wir mal miteinander und wer gewinnt, sondern dass wir uns an einen Tisch setzen. Kommunen, die ja auch die Schulen bauen und ausstatten, die Länder, der Bund, die Wissenschaft, die ja auch ihre Erkenntnisse, wie muss digitale Bildung oder andere Dinge erarbeitet aussehen, und die Eltern und die Schüler, weil die leben es in der Praxis. Dass wir also wegkommen von einer Kultusministerkonferenz, wo oft der kleinste gemeinsame Nenner rauskommt, hin zu alle Beteiligten, einigen sich auf Ziele, haben dann Verantwortung und setzen dann auch um.
Wie muss ich mir das momentan vorstellen? Was für eine große Rolle spielen politische Interessen in der KMK aktuell?
Also im Augenblick ist ja so, dass die Länder haben ihre Kultusministerkonferenz und ich, also jetzt ja nicht mehr, der Bundesbildungsminister wird dann eingeladen als Gast. Das heißt, man wird eingeladen, man hat auch gar keine Mitgestaltungsmöglichkeiten. Das wird dann eher auf anderen Ebenen gemacht. Und insofern ist das eigentlich kein Gremium, in dem man sich mal über wirklich die großen Schritte, die wir gehen müssen im Bildungssystem, ja, über diese großen Schritte austauscht. Das sage nicht ich jetzt, weil jetzt haben sie die Bundesbildungsministerin beschimpft und jetzt muss sie was zurücksagen, sondern sie hat sich ja selber evaluieren lassen, die Kultusministerkonferenz.
Kommen wir gleich auch noch drauf.
Und das Ergebnis war nicht gut.
Kann man so sagen, Sie waren Bundesbildungsministerin für 3 Jahre jetzt und dann haben Sie 3 Jahre mit denen zusammengearbeitet und dann ist es schon so ein bisschen so ein Mittelfinger, wenn man dann sagt, ja gut, so nicht, so das schaffen wir jetzt ab. Oder?
Ja gut, das mag ja auch nicht am Einzelnen liegen, ja, aber durch ein Einstimmigkeitsprinzip, da sagen vielleicht 15 Uhr super, wir wollen ein modernes, neues Programm auflegen und dann kommt ein Bundesland und sagt, stopp, mit mir aber nicht. Ich meine, da sitzen, Sie haben ja selbst die Parteien aufgezählt, die da sitzen. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Sichtweisen auf Bildung. Wir sehen ja die Unterschiede in den Ländern. Ne? Also in Bundesländern deutlich weniger Wissen am Ende des Schulzeit als in anderen Bundesländern. So, und das alleine ist ja schon ein Konfliktherd. Und insofern muss ich da was in der Art, wie wir zusammenarbeiten, ändern.
Was wäre denn zum Beispiel passiert, wenn die AfD in Thüringen die absolute Mehrheit geholt hätte und dann einen Bildungsminister gestellt hätte? Und dann hätte er das ganze Ding blockieren können? Seinem Einstimmigkeitsprinzip?
Ja, da ist ja eine Reform jetzt passiert in der Kultusministerkonferenz, dass man bei bestimmten Dingen abweicht von diesem Einstimmigkeitsprinzip.
Aber bei den meisten Prinzipien ist es doch, also bei den meisten Themen ist es doch trotzdem noch etabliert, oder?
Ja, und vor allen Dingen, das ist so ein zweistufiger Prozess jetzt geworden, wenn so wie man sich das vorstellt. Es ist ein gewisser Schutz, eben, dass nicht die Einflussnahme von einem Bundesland groß ist, aber es ist grundsätzlich ein Problem. Wie gesagt, neben dem, dass wir eigentlich nochmal überlegen müssen, selbstständige Schulen, Länder haben Zuständigkeit, Bund hat Zuständigkeit und dann weiß auch, ne, die Familie weiß dann auch, okay, da ist ein Problem und dann gehe ich auch zum Land oder ich gehe zum Bund. Im Augenblick ist es so, die gehen zu ihrer Kommune und sagen, das funktioniert nicht. Dann sagt die Kommune, geh zum Land. Dann geht man zum Land und sagt, ja, geh zum Bund. Und dann können sie das Bund sagen, ja, das ist wieder Land. Also das ist, die Zahlen sprechen ja für sich. Ja, hören wir doch mal auf die Leute.
Sie haben es eben gerade schon gesagt, die KMK hat vielleicht selbst so ein bisschen gewittert, dass aktuell nicht alles ganz so geil läuft und hat eine Unternehmensberatungsfirma engagiert, damit die den ganzen Apparat mal durchleuchtet. Und was da rauskam, ist relativ heavy. Viel zu viele Gremiensitzungen mit viel zu vielen Leuten, hoher zeitlicher Aufwand, aber am Ende kaum Austausch und wenig Resultate. Und wenn man in ihr Wahlprogramm von der FDP schaut, sagen sie jetzt, reicht, die KMK muss abgeschafft werden und durch ein anderes Gremium ersetzt werden, ein Bundesbildungsrat. Wie würde der sich denn unterscheiden?
Der würde sich insofern unterscheiden, dass wir vorneweg auch eine Aufgabenverteilung machen. Das habe ich ja eben schon gesagt. Eine selbstständige Schule. Warum brauchen wir selbstständige Schulen? Weil die auch unheimlich viel Bürokratie haben. Lass die doch selber mehr entscheiden. Dann müssen sie nicht immer Formulare ausfüllen, sondern sie können vor Ort entscheiden und wissen vor Ort auch am besten, was gut ist. Können auch die Lehrer und die Eltern und die Schüler besser einbeziehen. Zeigen uns auch alle Länder um uns herum, die das machen, bessere Ergebnisse. Die Länder eine klare Aufgabe, die müssen Lehrer ausbilden, fortbilden, weiterbilden. Das findet ja an den Hochschulen statt. Ja? So, und der Bund könnte das so machen wie Digitalisierung. Ja, das ist ja etwas, das macht doch keinen Sinn, dass jede Schule alleine anfängt, Digitalisierung zu gestalten. Die haben gar nicht die Fachkräfte vor Ort. Lehrer sind dafür nicht ausgebildet, müssen sie auch nicht sein. So diese klare Zuständigkeit. Und wenn wir die haben, dann setzen wir uns an einen Tisch und machen wir diskutieren und legen uns fest, was wollen wir gemeinsam erreichen und wer muss dazu machen. Weil im Augenblick machen alle alles. Und das führt dann dazu, dass zu wenig passiert.
Sie sagen gerade, Lehrerinnen und Lehrer müssen im digitalen Bereich nicht ausgebildet sein, aber die müssen ja auch am Ende doch die ganzen Sachen bedienen.
Ja, sorry, oder? Vielleicht hätte ich es präziser sagen sollen. Ja, finde ich nicht.
Nicht?
Nein, weil wir haben viel zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Und das sind, die haben ja eine pädagogische Ausbildung, die brauchen wir auch, um den Unterricht zu machen.
Also ein Smartboard sollte doch irgendwie bedienbar sein.
Bedienen. Ja. Bedienen ist was anderes als, wie installiere ich die Software, wie warte ich das?
Das ist ja auch ein anderer Job.
Das ist ein anderer Job, aber es findet im Augenblick nicht statt. Das machen im Augenblick Lehrerinnen und Lehrer. Und deswegen, da wo wir jetzt Geld gegeben haben, in diesem Bildungsprogramm, haben wir gesagt, wir brauchen die multiprofessionellen Teams, ne? Also Leute, die das warten, vielleicht auch Schulpsychologen, Schulsoziale, also diese ganze gesellschaftliche Vielfalt und die Aufgabenvielfalt, die in der Schule ist, da müssen auch genug Leute da sein, um Lehrerinnen und Lehrer zu unterstützen.
In diesem neu geschaffenen Rat, wenn jetzt einfach, wir sind ja bei der absoluten Mehrheit, Sie haben das alles umgesetzt, da säßen dann die Bildungsminister der Länder nicht mehr drin.
Doch, die Länder wären auch mit vertreten. Aber es wäre eben nicht, die Länder entscheiden und der Bund kommt als Bittsteller, sondern jeder hat in seinem Aufgabengebiet etwas zu entscheiden und das stimmt man ab.
Wäre das nicht auch irgendwie ein Problem, dass da auch irgendwie wieder um Nenner gerungen werden müsste? Also ich meine, im Endeffekt denke ich mir, gut, dann haben die ja die Möglichkeit, komplett voneinander abzuweichen. Also jetzt, wenn man mal die Digitalisierung von außen vor lässt.
Also, Bundesbildungsrat hat verschiedene Aufgaben. Ja. Also die Zuständigkeit und dann muss auch von denen, die dafür zuständig sind, finanziert werden. Lehrerausbildung, da hat der Bund ja auch Projekte mitfinanziert. Lass das doch bei den Ländern und die haben dafür die Mittel zur Verfügung zu stellen. Warum ist das so wichtig, dass wir diese Aufgabenteilung haben? Weil im Augenblick ist ja in unserem Grundgesetz so angelegt, dass der Bund nicht dauerhaft die Aufgaben der Länder finanzieren kann. Das müssen wir ändern, weil sonst wären wir immer Umwege.
Kooperationsverbot, da reden wir nicht auch nochmal drüber.
Ja, ich wollte jetzt mal nicht diese sperrigen Begriffe verwenden, aber so, das heißt, man muss immer Umwege gehen, um den Ländern das Geld zu geben, was alle möglichen Nachteile hat. Also wenn man dann sagt, ihr bekommt Umsatzsteuer, das ist ja so ein Titel, das fließt dann erstmal ins Finanzministerium. Ob es wirklich in den Schulen ankommt, kann man oft gar nicht nachvollziehen. Also diese Aufgabenteilung hilft auch, dass die Finanzierung sichergestellt ist. Ja. Und das Zweite, was wir machen müssen, ist, wir müssen uns auf gemeinsame, verbindliche Standards einigen. Auch das wollen die Leute. Als wir das Deutschland-Abi jetzt mal auch gesagt haben als Partei, das war das am meisten gelikte Thema. Weil die Leute es eben leid sind, wenn sie von Hessen nach Bayern, von Niedersachsen nach Bremen oder wie auch immer umziehen, dass da unterschiedliche Standards und eben auch Bildungsstände sind. Und das darf nicht sein. Und diese gemeinsamen Standards, die müssen dann auch umgesetzt werden. Schöner Nebeneffekt. Dann werden auch die Leistungen besser, sagt die Wissenschaft.
Ich kenne das tatsächlich sehr gut. Ich habe Abi in NRW gemacht und da war man immer so ein bisschen, wurde man aus Bayern immer so ein bisschen mitleidig angeschaut.
Ja,
so.
Die Schulen, also ich meine, die Hochschulen korrigieren ja, die machen so einen Faktor, ne? Ja. Wie ungerecht ist das denn?
Das ist schon ein bisschen wild. Aber reden wir nochmal über das Kooperationsverbot. Und zwar ist es ja so, wenn der Bund jetzt einen guten Tag hätte und sagen würde, pass mal auf, die ganzen Schulen hier, die müssen saniert werden. Mache ich. Geht auf meinen Nacken. Ich bezahle das alles. Dürfte er gerade nicht.
Nein, darf er nicht.
Ist das noch zeitgemäß?
Nein, ist es nicht, weil Bildung ein gesamtgesellschaftliches, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, weil es ist echt so wichtig. Ne? Also das heißt ja, dass ich die Chance habe, überhaupt zu entscheiden, was möchte ich mit meinem Leben machen. Das ist uns ja nicht mit Geburt mitgegeben und es kann auch nicht immer vom Elternhaus mitgegeben werden. Das ist ja wirklich die Chancengerechtigkeit, die wir in unserem Land haben. Warum habe ich jetzt so diese Nanosekunde gezögert? Weil das war ja auch so ein bisschen die Diskussion, die wir in den letzten Jahren haben. Wir müssen schon dann, wenn jemand eine Verantwortung hat, auch erwarten, dass das finanziert. Mhm. Also ich bin immer bereit für Bildung, wirklich in den Ring zu steigen, weil es so wichtig ist. Aber wenn der Bund jetzt mitmacht, auch so wie es im Augenblick gegeben ist, dann muss hinterher mehr Bildung rauskommen und nicht das ersetzt werden, was andere nicht machen, obwohl sie dafür zuständig sind. Das geht nicht. Und deswegen müssen wir das ändern, klare Zuständigkeiten. Und dann können aber auch wir sagen, also entweder wenn man Kinder hat oder wenn man selbst Schüler ist, hey, also die Schule muss jetzt wirklich mal saniert werden.
Steht auch bei Ihnen im Wahlprogramm, wir Freie Demokraten fordern die Sanierung der Schulgebäude. Da sagt wohl kaum einer Nein. So, die Klos sind immer noch hässlich. Und der Tageslichtprojekt, da steht da auch noch rum. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber aus welchem Geld soll das Ihrer Meinung nach passieren? Soll da auch der Bund unterstützen?
Also erstmal ist das, finde ich, das Einfachste, was man im Bildungssystem ändern kann, weil mal zu beauftragen, dass eine Schule saniert wird, da geht es nicht um, wie müssen Lehrpläne aussehen und wie muss das aussehen, sondern da geht es wirklich ja um was ganz Einfaches. Und ich finde, das hat was mit Respekt zu tun vor den jungen Menschen, die da sind, auch vor den Lehrerinnen und Lehrern. Wir sagen, ihr seid die Zukunft unseres Landes und dann schicken wir sie in die Schulen von gestern. Das geht nicht. Ja. Und jetzt ist es so, es hat sich ja unheimlich viel aufgestaut. Das lesen wir ja überall und das höre ich auch in allen Veranstaltungen.
Ne? Über 50 Milliarden, je nach Zahl, die man nimmt.
Genau, über 50 Milliarden. Und natürlich brauchst du jetzt einmal einen Schub. Und da sind die Länder zum allergrößten Teil in der Pflicht. Wenn man da Kräfte bündeln kann, ist das in Ordnung. Aber die dauerhafte Finanzierung muss von den Ländern kommen.
Aber Sie wären nicht abgeneigt, wenn Sie nochmal in Entscheiderposition kommen würden, zu sagen, okay, jetzt gibt der Bund einen Zuschuss.
Das ist ein Verhandlungs-, das ist ein Paket, das man schnüren muss, weil dann müssen wir auch, also ich habe das nicht zu entscheiden, das haben ja erstmal Wählerinnen und Wähler, wer Verantwortung hat und dann kommt es ja auch drauf an. Aber ich kann für mich sagen, dass ich schon eine stärkere Rolle auch beim Bund sehe für Bildung. Das hat auch was mit mehr Finanzen zu tun, aber bitte nicht so, wie es jetzt ist.
Es geht aber ja, weil wir haben ist eben auch schon mal ganz kurz angeteased, es gab vor ein paar Jahren die Situation, dass das Grundgesetz geändert wurde, dass das Kooperationsverbot aufgeweicht wurde, eben für den Digitalpakt. Das war noch zu GroKo-Zeiten, da hat der Bund, was waren es, 5-6 Milliarden investiert, Länder haben auch was beigetragen, für die digitale Ausstattung von Schulen. Wie ist das aus Ihrer Sicht gelaufen?
Das war unheimlich wichtig zu sagen, wir tun das. Aber die Umsetzung war schwierig und sie hat auch nicht die Ziele erreicht, die wir erreichen wollten. Zum einen, die Digitalisierung geht ja weiter. Das heißt, wie geht's denn jetzt danach weiter?
Ist nicht abgeschlossen.
Nee, das wird nie zu Ende sein, weil es ändert sich ja künstliche Intelligenz und alles. Und es sind ja auch Riesenchancen. Ja. Ja. Er war viel zu bürokratisch. Mhm. Also zur Hälfte der Laufzeit war ja nur ein Bruchteil der Mittel abgerufen. Auch jetzt sind noch unheimlich viel Mittel im Topf. Die können noch verwendet werden. Das hat einfach viel zu lange gedauert. Und man hat sich in diesem ersten Schritt eigentlich vollständig auf die Infrastruktur, also die Geräte vor Ort konzentriert. Aber nur weil das Gerät da ist, wir haben ja gerade gesprochen, Lehrer müssen sie auch nutzen können. Das heißt, ist notwendig, die Nutzung, die Lehrer auszubilden. Und das Zweite ist, man braucht auch die pädagogischen Konzepte dafür, man braucht auch die Software dafür, all diese Dinge. Und da ist zu wenig passiert. Und deswegen erleben Schülerinnen und Schüler die Schule noch als analog, obwohl die Welt digital ist. Und deswegen in einem Digitalpakt 2.0 sind zwei Dinge immens wichtig.
Das war meine nächste Frage jetzt gewesen.
Ja, dann mache ich das jetzt gleich mal weiter. Das erste ist, dass es viel einfacher ist, die Mittel abzurufen. Mhm. Warum muss jedes Bundesland das anders machen? In einem Bundesland 400 Seiten.
Haben es nicht sogar unterschiedliche Träger unterschiedlich gemacht oder so? Ich habe irgendwann mal sowas gelesen dazu.
Ja, warum? Ja, also wir können doch mal eine Grundausstattung hinstellen. Wenn jemand noch was obendrauf machen will, soll keinem eine Grenze gesetzt sein, aber mal diese Grund, damit die Schulen es einfach umsetzen können und das Geld schnell ankommt. Unbürokratischer. Und das Zweite ist, es muss parallel eben die Modernisierung der Lehrerausbildung und die Weiterbildung stattfinden. In anderen Ländern hat man schon viel früher angefangen und das auch als verpflichtendes Modul zu machen, ja, für die Lehrerweiterbildung, weil das ist einfach, erstmal kann ich damit viel individueller lernen. Also der eine lernt ja gerne mal, indem er sich ein Video anguckt, der andere macht gerne nochmal einen Test mit einer Software. Also da kann man ja so viel auch nutzen. Aber vor allen Dingen später im Beruf brauche ich es. Ja, und deswegen muss ich damit umgehen können.
Ihr Nachfolger im Amt, Cem Özdemir von den Grünen, der das Bildungsministerium jetzt gerade mal so nebenbei mitbetreut, hat sich inzwischen mit den Ländern auf einen Kompromiss für einen Digitalpakt 2.0 geeinigt. Und das ging bei ihm jetzt ganz schön schnell. Da gab es bei Ihnen lange keine Einigung. Ist er so ein High-Performer oder hat er sich in Verhandlungen über den Tisch ziehen lassen?
Das wird jetzt auf das Ausbuchstabierte drauf ankommen, was da jetzt wirklich umgesetzt ist. Wir waren ja auch schon relativ weit im Verhandeln. Mein Ziel war, dass er zum 01.01.2025 kommen kann. Weil im Augenblick gibt es ja noch gar keine Mittel dafür. Wir hatten schon mal gesagt, der Bund 2,5 Milliarden und die Länder bitte nochmal den gleichen Teil, 50-50, ne? Gleichwertige Partner. Da ist jetzt leider von Länderseite, also hat man das nicht voll ausverhandelt und auch nicht verbindlich, dass eben die Lehrerweiterbildung und Ausbildung so ist. Und ich finde das schade, weil das ist eine vertane Chance.
Dann sind wir mal auf die nächste Legislatur gespannt, ob das dann wirklich auch umgesetzt wird. Wir gehen weiter auf das nächste Thema und da geht es um Inhalte.
Nach dem Schulabschluss wissen viele, wie man ein Gedicht interpretiert und was der Dreisatz bedeutet. Doch grundlegende Kenntnisse über Steuererklärungen, private Altersvorsorge und sinnvolles Anlegen fehlen oft. Eine Forsa-Umfrage aus 2023 zeigt, dass 85% der Befragten mehr Unterricht im Thema Umgang mit Geld wünschen. Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung bestätigt das. 78% der jungen Menschen möchten mehr Wirtschaftsinhalte in der Schule. Sind die deutschen Schulfächer also noch zeitgemäß? Oder sollten die Lehrpläne im Jahr 2025 radikal überarbeitet werden?
Was haben Sie in der Schule gelernt, was Sie schon damals komplett unnötig fanden?
Also ich habe eine unheimliche Detailtiefe lernen müssen. Und ich habe es ja dann auch noch mal bei meinen Töchtern gesehen, das ist mir ein bisschen frischer in Erinnerung, dass man teilweise unheimlich sehr ins Detail geht in manchen Fächern, was ich gar nicht brauche, weil das Wissen kann ich mir dann auch, kann ich nachschlagen.
Zum Beispiel?
Also zum Beispiel in Biologie. Mhm. Natürlich muss ich die Zusammenhänge lernen, auch in Biologie. Aber so dieses Detailwissen auswendig lernen, das finde ich, ist ein bisschen Zeit, also braucht man heute nicht mehr. Ich muss wissen, wie ich das, die Erkenntnisse anwende und wie ich es einsetze und auch die Zusammenhänge. Und da habe ich schon auch viel lernen müssen, was ich heute nicht mehr anwende.
Ich denke da immer direkt an Jambus und Trocheus, irgendwelche Versmaße. Ich musste sehr viele Gedichte analysieren. Gut, ich hatte auch Deutsch-Leistungskurs, aber trotzdem im Berufsleben muss ich das dann nicht mehr, ungefähr. Was ich aber später im echten Leben gebraucht hätte, glaube ich, wäre, dass mir jemand sagt, wie gehe ich mit dem Finanzamt um und wie mache ich eine Steuererklärung, ohne vor Panik einen Herzinfarkt zu kriegen. Und deswegen möchten wir in der zweiten Maßnahme über finanzielle Bildung in den Schulen sprechen. Ich behaupte mal, bei einem FDP-Mitglied renne ich da offene Türen ein.
Aber nicht nur bei einem FDP-Mitglied, weil das zeigen ja auch die Zahlen. Eben ist schon eine Zahl genannt worden. Ich kenne auch die Zahl, dass über 80% der Familien sich das wünschen, dass eben finanzielle, wirtschaftliche Bildung in den Schulen stattfindet. Wir leben in einem Gesellschaft- und einem Wirtschaftssystem, das erstens mal zum Verstehen und zweitens mal auch selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen. Ich meine, das ist ja Bildung, damit ich selbstbestimmt entscheide und mich auch einbringe in eine Gesellschaft. So, und das zu können, das ist doch Teil meines Lebenswegs. Und ich finde, da sollte man mehr auf die Bürgerinnen und Bürger und die jungen Menschen hören. Ja. Und ich kann Ihnen eins sagen, das ist unheimlich toll. Wir haben ja viele Veranstaltungen gemacht zu dieser Initiative Finanzielle Bildung oder Strategie. Sprechen wir vielleicht gleich noch im Detail drüber. Wir haben viele Veranstaltungen gemacht. Ich habe noch nie erlebt, dass zu einer Veranstaltung so viele junge Leute kommen und das, was man vielleicht erstmal so als trockenes Thema sieht, so viel Spaß und Freude machen kann. Und das war wirklich ein tolles Erlebnis. Ja.
Warum wird denn in Deutschland finanzielle Bildung noch so im Elternhaus verortet immer noch?
Ja, eben, das ist ja oft so ein Argument. Das kann ja zu Hause passieren, aber leider passiert's nicht immer zu Hause. Und auch da sehen wir ja, dass gerade diejenigen, wo man vielleicht sagen müsste, wie geht dein Handyvertrag? Oder überleg mal, wenn du einen kleinen Betrag früh anfängst zu sparen, dass das hinterher eine große Wirkung haben kann über einen langen Zeitraum, dass gerade die diese Unterstützung nicht bekommen. Und das heißt dann auch wieder, dass wir eigentlich die Ungleichheit in unserer Gesellschaft schon unheimlich früh anlegen. Und deswegen gehört es eben auch in die Schule. Es hat so was zu tun, unser Bildungssystem ist ja so in der Entwicklung immer so ein bisschen traditionell, es hinkt hinterher. Wir hatten einmal, war es ja im Ursprung ja ein sehr Elite-Thema Bildung, dann kam Humboldt so für jeden und dann, das war so eine erste Bildungsrevolution und dann kam eher so die industrielle, jetzt müssen wir eben so Sachen lernen, bestimmte Sachen lernen, aber so den ganzheitlichen Ansatz, den wir jetzt brauchen, der fehlt in unserem Bildungssystem.
Die FDP hat im Wahlprogramm direkt zwei Fächer, die sie gerne einführen möchte. Das ist einmal Wirtschaft und einmal Informatik. Warum genau die beiden?
Weil das Themen sind, die nicht einfach nebenbei gemacht werden können. Informatik, das kann man auch kombinieren, das ist jetzt der Begriff, das kann man kombinieren mit Datennutzung. Das hat ja auch alles, was mit dem Ganzen, was eben zu Digitalisierung gehört, zu tun. Das ist eben jetzt, das ist wie eine Sprache, die wir erlernen, ja. Und insofern muss es auch den Stellenwert bekommen. Und das muss auch von Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet werden, die dafür ausgebildet sind. Ja, und deswegen ist es gut, das als einzelnes Fach anzulegen. Und beim Fach Wirtschaft ist das eigentlich ähnlich. Ich habe mal eine Zahl gelesen, dass in meinem Bundesland Hessen, ist aber schon ein paar Jahre, ich hoffe, es hat sich verbessert, 50% fachfremd Wirtschaft unterrichtet wird. Und wenn jetzt ein Volkswirt Religion unterrichten soll oder ein Religionslehrer Wirtschaft, das ist schon noch ein Unterschied. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Fächer haben und die machen ja unser Leben so aus.
Die sollen beide verpflichtend dann eingeführt werden?
Also zumindest Kenntnisse, ja. Also man muss das vielleicht jetzt nicht im Abi nehmen. Ja. Also wie man das dann einfällt, das kann man klären. Aber dass diese Kenntnisse da sind, auf jeden Fall.
Weil Informatik gibt es ja auch schon viele Jahre. Ja. Bei uns war es aber damals so, das war halt irgendwie so ein Wahlergänzungsfach. Und dann saßen da, und das soll nicht negativ gemeint sein, halt irgendwie einfach 15 Dudes, die halt einfach Nerds waren, so im positiven Sinne, die sich halt mega mit Programmiersprachen auskannten, und da saß keine einzige Frau. So, also das war halt damals ein großes Problem. Ich weiß nicht, wie es jetzt so ist, aber gerade wenn das verpflichtend eingeführt wird, dann wäre das halt in der Breite sicherlich nochmal verfügbarer. Ab welcher Schulform sollte sowas eingeführt werden?
Also das ist natürlich immer so diese, wir haben ja so ein bisschen so eine Kulturkampffrage bei uns, ne? Also wir diskutieren im Augenblick über Handyverbote in der Schule, weil wir kennen ja immer nur schwarz-weiß, ja? Wir denken an Handy immer nur, ja, dann fangen die alle in der ersten Klasse an, da drauf rumzudaddeln den ganzen Tag. Ich finde, die sollten auf dem Schulhof weniger datteln und im Unterricht vielleicht lernen, damit umzugehen. Nicht in der ersten Klasse, ja. Aber wir haben so einen Kulturkampf und ich halte den für falsch, weil da ist was da. Aha. Und wir sagen jetzt, das ignorieren wir mal, das gucken wir gar nicht an. So, natürlich muss ich lernen, Stift zu schreiben, und ich muss auch lernen, Texte auf Papier, wissen wir, dass man da besser Texte lernt. Das heißt also, diese Fächer sind sicher nicht für die Grundschule, sondern sind für die weiterführende Schule, und das ersetzt natürlich nicht andere Dinge. Also deswegen mal ein bisschen weniger Kulturkampf und einfach mal ein bisschen mehr, lass uns doch mal die Lebenswelt abbilden in den Schulen.
Auf dem Stuhl, wo Sie jetzt sitzen, saß vor ein paar Monaten Sarah Wagenknecht, und die hat gesagt, Handys und Tablets in der Grundschule komplett raus, nur mit analogen Lehrinhalten, arbeiten mit Büchern, Arbeitspapier etc. So, da würden Sie nicht mitgehen?
Nein.
Was würden Sie sagen, ist da ein guter Anschlusspunkt für gerade solche Jungen?
Also, wenn wir in einem nationalen Bildungsrat zusammensitzen, da sitzt ja auch die Wissenschaft dabei. Und wir wissen ja natürlich heute aus der Forschung, dass wir auf Papier Texte noch besser erarbeiten können. Wir wissen, dass eben Motorik auch etwas ist. Wie kann ich überhaupt schreiben? Wie kann ich Schnürsenkel binden und all das? Das muss natürlich gelernt werden. Es langt nicht nur zu wischen und zu klicken. Ja. Insofern kann man die Erkenntnisse, die wir haben, ja auch einfließen lassen. Aber nochmal zu sagen, gibt's nicht. Ich kenne auch einen Kultusminister, der hat als größte Bildungsreform in seiner Legislaturperiode gesagt, die Blockflöte einführen.
Oh ja. Gott, da habe ich Trauma von. Das ist wirklich fürchterlich.
Ja, wobei, also Musik ist ja nicht das Ding. Also das ist ja auch wichtig. Aber es ist eben etwas, was man nutzen kann. Also man kann in Skandinavien lernen, die Schülerinnen und Schüler damit Roboter zu steuern. Das ist doch toll. Und das ist die Zukunft. Insofern ist diese Pauschalität einfach absolut falsch.
Also in ich will es einfach so ein bisschen aufdröseln, in diesem Fach Wirtschaft gibt es halt dann wahrscheinlich einen Bereich irgendwie finanzielle Bildung oder sowas. Was lerne ich da? Lerne ich meine Steuererklärung oder was ich für Abgaben von meinem Gehalt später habe? Oder geht es da auch um private Altersversorge und ETF-Fonds oder so? Oder was ist da die genaue Ausgestaltung?
Also das hat natürlich eine ganze Bandbreite, so einen Lehrplan zu entwickeln. Das fängt schon mal damit an, dass ich überhaupt mit Risiko umgehen kann. Also wenn ich eine Anlage mache, wenn ich eine Chance habe, dass ich einen Gewinn habe und ein hohes Risiko oder ein niedriges Risiko, alleine solche Dinge einschätzen zu können, sind unheimlich wichtig, um überhaupt richtig anzulegen. Also es fängt auch mit mathematischen Dingen an, also so Grundlagen an, und dann natürlich auch mal ganz praktische Dinge. Wie funktioniert unser Staat? Also ich habe im Studium, ich bin ja Volkswirtin, ich habe dann also gelernt, was sind eigentlich Steuern? Warum werden die überhaupt erhoben? Was ist da eigentlich eine Systematik?
Das haben wir erst im Studium gelernt?
Ja, logisch.
Also, da hatten wir schon in der Schule auch, also es war zu wenig.
Nee, ich hatte
ja
keine Wirtschaft.
Also wir hatten, ich glaube, das war glaube ich so mit in Sozialwissenschaften reingeschoben, so ein bisschen bei mir.
Nee, also das war bei uns ganz wenig. Ja. Ich meine, wenn wir gerade im Augenblick die Debatte darüber sehen, wie wir unser, ne, was ist eigentlich ein Sozialversicherungssystem und wie finanzieren wir das und was ist ein Steuersystem? Ja, also ich glaube, so finanzielle Bildung wäre auch für bis in den Bundestag hinein nicht schlecht.
Aber wer da wohl gemeint ist.
Aber also natürlich auch mal zu verstehen und dann, was heißt das auch für mich praktisch? Ja. Und auch mal, was ist ein Vertrag und was heißt das? Natürlich kann die Schule nicht die Verbraucherschutzorganisationen ersetzen oder ähnliches, aber so dieses Grundverständnis kann angelegt werden. Einmal in dem Grundlagen überhaupt wie Mathe und so. Und es macht auch mehr Spaß, wenn man Mathe so macht und nicht nur theoretisch. Und dann aber auch ganz konkret an verschiedenen Dingen. Aber auch, wie funktioniert die Wirtschaft? Warum ist es auch nicht so einfach zu sagen, in 10 Jahren sind wir da? Was sind die Gelingensbedingungen dafür, dass unsere Wirtschaft wächst, dass wir dann wieder mehr Möglichkeiten haben in unserem Land, dass wieder Jobs da sind, die zukunftsversprechend sind? All das ist Teil, über das in eine Fachwirtschaft gehört.
Muss man dafür solche Schulfächer auch an die Lehrerstudiengänge ran? Also irgendwie, es gibt ja jetzt schon Teile Wirtschaft auf Lehramt, aber muss man da irgendwie grundsätzlich noch was reformieren?
Ja, es muss halt auch die Möglichkeit bestehen, diese Lehrerausbildung und Fortbildung zu machen. Das ist ja übrigens auch ein Teil dieser nationalen Strategie, die der ehemalige Finanzminister Christian Lindner und als ich noch Ministerin für Bildung und Forschung war, aufgelegt haben. Gerade in dem Teil, der im Bundesministerium für Bildung und Forschung liegt, eben auch sehr angewandt in der Forschung auch nochmal Lehrmaterialien zu erstellen, die man zur Verfügung stellen kann. Also na klar gehört das dann auch ein Stück weit Reform der Ausbildung dazu.
Wie ist es bei Ihnen persönlich? Sind Sie so ein richtiger Finanznerd?
Ich bin ja Volkswirtin und habe nicht Betriebswirtschaft studiert, deswegen mag ich gerne die großen Zusammenhänge. Insofern ist es eine Kombination aus beidem. Also ich mag gerne so die großen Dinge, wie verschiebt sich was.
Haben Sie zum Beispiel Bitcoin?
Nein, habe ich nicht. Aber ich habe mich damit im Finanzausschuss sehr beschäftigt und das ist auch eine Asset-Klasse, die ihre Bedeutung hat. Und insofern ist das Teil jetzt auch von Leuten, die das als Anlage nutzen.
Die FDP schreibt im Wahlprogramm, sie begrüßt die Entwicklung von Kryptowährungen. Wären so Kryptowährungen auch ein Thema für die Schulbildung?
Ja, zu verstehen, was das ist, ne? Weil das Geld, das wir haben, das ist ja staatlich organisiert. Und diese Kryptowährungen sind eben nicht staatlich, privat. Sie beruhen darauf, dass wir im Rahmen der Digitalisierung sehr dezentral die Informationen speichern können, also die Blockchain-Technologie. Und bieten gerade in Ländern, die kein gutes Rechtssystem haben, auch nochmal eine super Chance, weil der Staat eben nicht an mein Geld kann, sondern das wirklich sicher abgelegt werden kann. Auch im Rahmen der Entwicklungshilfe wird es eingesetzt. Also es hat schon eine Bedeutung.
Sehen Sie da, wenn Sie es gerade so beschreiben, auch ein Risiko für Kriminalität, Schwarzgeld etc.?
Ja, das gibt's ja immer und das gibt's natürlich auch bei Kryptowährungen, logisch.
Aber dann da doch im überhöhten Maße, oder? Wenn der Staat da nicht drauf zugreifen kann.
Ja, aber nochmal, da passiert ja was, da gibt es etwas. Und dann ist doch besser, der Staat setzt sich damit auseinander, organisiert das, hat auch das Know-how dazu, versteht es, statt zu glauben zu können, man verbietet es und es findet woanders statt und man hat dann überhaupt gar keinen, zumindest keine Leitplanken mehr.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich persönlich sehe bei Kryptowährungen immer so ein bisschen die Gefahr, dass man da, wenn man sich nicht auskennt, heftig auf die Schnauze fallen kann. Es gibt ja jede Menge sogenannte Shitcoins und andere Scams. Online wird man massiv mit Werbung für Kryptoangebote zugespammt. Wie groß ist Ihre Sorge, dass da irgendwie interessierte Schüler auch abgezockt werden und sich die Finger verbrennen? Wie viel Prävention muss da auch passieren?
Aber da kommen wir doch eigentlich wieder zu dem Thema zurück, was muss Schule eigentlich heute leisten? Also nicht Lehrer beschimpfen, die müssen da ja unheimlich viel übernehmen, was schnell sich verändert und sie kriegen dafür gar nicht die Unterstützung. Aber was muss Schule heute leisten? Schule muss heute leisten mit, wie geht's überhaupt mit den Medien? Wie nutze ich Medien? Was sind Fake News? Wie kann ich die Quellen checken und sowas?
Medienkompetenz.
Medienkompetenz. Und das Gleiche ist im Rahmen der Digitalisierung. Das Gleiche ist doch, was heißt das? Wie funktioniert ein Algorithmus? Und das Gleiche ist eben auch mit Finanzprodukten. Nochmal, wo sind vertrauenswürdig? Wie funktioniert das? Wer steht dahinter? Und was ist vor allen Dingen mein Risiko, das damit verbunden ist?
Das geht jetzt so ein bisschen weg vom Thema Schule, aber das ist eine persönliche Beobachtung, die ich gemacht habe, die ich ganz spannend finde. Und zwar, es gibt ja eine richtige Krypto-Fan-Bubble. So, also es ist wirklich auf vielen sozialen Netzwerken, gerade auf X ziemlich viel mittlerweile, aber auch auf TikTok. Und mittlerweile sind viele von denen einfach nach stramm rechts außen durchmarschiert. Also man sieht zum Beispiel auf X Profile, wo dann direkt die Unterstützung ist mit blauen Herzen, AfD etc.
Ja, wir sehen ja durch alle, leider, wirklich leider, durch alle gesellschaftlichen Strukturen und gerade in vielleicht Bereichen, wo eine gewisse Skepsis gegenüber dem Staat ist, noch deutlicher. Mhm. Ja, sehen wir ja leider, dass das etwas salonfähig geworden ist, was nicht salonfähig sein darf.
Man sieht das ja gerade auch bei der AfD, die hat ja Pro-Bitcoin-Position jetzt im Wahlprogramm, dass der Staat da nicht drauf zugreifen darf. So, es ist quasi so ein bisschen diese libertäre Idee, die auch so ein Elon Musk mitstreut. Ist das für Sie da ein Faktor?
Na gut, die AfD, die setzt sich ja auf alles drauf, was sie glaubt, Stimmen abholen zu können. Und natürlich versucht sie da auch die Kräfte anzuziehen, die eben besonders staatskritisch sind. Obwohl, wenn man ihr Wahlprogramm liest, ist das ja ne, die Familie und zurück und überhaupt. Also das ist ja eigentlich mehr Bevormundung als überall und zwar in die falsche Richtung.
Also ich habe immer das Gefühl, bei der Finanzbildung ist Krypto so lange so dieses Schmuddelkind gewesen, dass so keiner so wirklich irgendwie aus von den seriösen Quellen sich anschaut. So. Und es hat auch sicherlich viel mit Internet-Memes und sowas zu tun. Aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass die Politik da lange einfach gar nicht so wirklich hingeguckt hat, auch vielleicht nicht so viel wusste. Und da jetzt das Ganze sich alles in eine ganz schwierige Ecke verschiebt.
Ja, aber das, ich meine, Sie haben, finde ich, das richtige Wort gesagt. Die Politik wusste nicht davon. Vielleicht mal so ein Schlaglicht, was ich erinnere mich jetzt gerade. Es gab ja mal eine Zeit vor Ministeramt, da war ich ja im Finanzausschuss und da haben wir uns auch mit diesen Themen auseinandergesetzt. Da gab es ja auch gerade so die White Paper zu den Fragen mit den Kryptowährungen und so. Und da hat man gesehen, dass so wie unser Staat aufgebaut ist, also diese Silos auch, die Ministerien, die wir haben, also da beschäftigt sich ein Finanzministerium, dann beschäftigt sich aber auch ein Justizministerium, die Digitalen beschäftigen sich damit, der Ausschuss dass das eigentlich etwas ist, was ein Querschnittsthema ist. Und insofern ist es ein Teil einfach nicht verstehen und dann sich lange nicht dazu äußern, vielleicht auch zu schwierigen Entwicklungen sich nicht äußern, aber gleichzeitig auch nicht positiv zu positionieren zu dem, was ja auch, ich meine, ich kann ja heute mit Kryptowährungen, die etablierten Kryptowährungen kann ich ja bezahlen, ne? Kann ich ja teilweise transaktionieren. Ne? Also diese positiven Entwicklungen einfach nicht zu unterstützen und gegen etwaige Negativen nichts zu tun, einfach weil man sich mit dem Thema nicht stark genug auseinandergesetzt hat, es nicht versteht oder auch ablehnend beurteilt hat.
Ja, es kann vor allen Dingen auch wahnsinnig gefährlich werden. Also gerade Terrorfinanzierung oder sowas, da erwartet man ja auch, dass ein Staat sowas auf dem Schirm hat, oder?
Ja, logisch. Und nochmal, jede Technologie, das mag man toll finden oder schlimm finden, jede Technologie, die es gibt, wird genutzt werden. So, das ist Realität. Und viele, also die Technologien haben ja dann auch die positiven Seiten. Also ich meine, dass wir heute mit KI tolle Medikamente in Rekordzeiten entwickeln können, das ist ja eine super Chance. Klar. Aber natürlich stellt es auch Fragen und denen muss ich mich stellen. Und deswegen solche Themen nicht angucken, macht keinen Sinn.
Ganz anderes Thema. Sind Sie eine große Online-Shopperin?
Qua dessen, dass ich leider zu Ladenöffnungszeiten nicht so viel die Möglichkeit habe, einkaufen zu gehen, ja. Aber ich mag es auch noch, bei mir in meiner kleinen Heimatstadt vor Ort zu gehen und mit den Leuten zu schwätzen. Das ist immer so ganz schön.
Haben Sie schon mal mit Klarna bezahlt?
Ja.
Ist das was Sie regelmäßig nutzen, praktisch finden oder?
Nein, ich habe es jetzt auf eine andere digitale Möglichkeit umgestellt.
Weil viele Schülerinnen und Schüler sind jetzt schon verschuldet und in den letzten Jahren kursieren Zahlen von jedem vierten bis jedem fünften Schüler. Und ein Name fällt in dem Zusammenhang immer wieder und das ist Klarna, weil man halt einfach sehr niedrigschwellig mit einem Klick auf Rechnung bezahlen kann. Wie kritisch sehen Sie das und ist das auch was, wofür man in der Schule Awareness schaffen muss?
Ja, na klar. Das ist ja Teil auch der finanziellen Bildung, überhaupt mal zu wissen, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, was habe ich an finanziellen Möglichkeiten im Monat oder alle drei Monate oder wie auch immer? Und was mache ich damit, wenn ich was größer, also überhaupt das ne, wie so ein Budgetplan, muss man jeden Tag eine Excel-Tabelle führen, aber sich damit mal auseinanderzusetzen, das ist immens wichtig. Na klar, dadurch, dass ich jetzt viel leichter online bezahlen kann, dieses muss man schon sich immer sagen, okay, ne, das ist jetzt wirklich Euros, die von meinem Konto runtergehen, auch wenn ich die Scheine nicht über die Theke reichen. Das hat ja auch ein Ziel und einen Sinn, wenn ich mal was Größeres anschaffen will, wobei jetzt im Schulalter braucht man jetzt wahrscheinlich noch nicht den Baukredit oder man macht noch keinen Mietvertrag. Und trotzdem ist es etwas, wo man mit umgehen lernen muss. Und insofern nochmal, finanzielle Bildung ist ein Teil der Selbstbestimmung und deswegen gehört sie in die Schulen.
Gutes Schlusswort zu dem Thema. Wir haben noch was vorbereitet. Greifen Sie mal hinter sich. Da ist diese Box. Genau, das sind Maßnahmen aus unserer Community drin. Ich weiß nicht, was da drin ist. Sie wissen nicht, was da drin ist.
Nee.
Und wir ziehen jetzt einfach mal abwechselnd Maßnahmen und gucken mal, wie viel Sinn das ergeben würde, ob das was ist, was Sie mit einer absoluten Mehrheit supporten würden.
Ach so, jetzt kriege ich hier Vorschläge für Maßnahmen.
Ja. Mhm. Okay. Immer alles drauf. Da müsste, glaube ich, eine Headline und ein kleiner Erläuterungstext drauf sein. Gerne alles vorlesen.
Fängt schon schön an mit einem Thema, das wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich beurteilt wird. Und zwar ist die Überschrift Kreuzverbote in Schulen, Verbot von religiösen Symbolen in staatlichen Schulen.
Was sagen Sie zu?
Religion ist Teil des Lebens der Menschen. Und insofern, finde ich, sollten wir darüber sprechen, mit religiösen Symbolen auch umzugehen. Was ist, wenn einer ein Kreuz trägt an der Kette? Ist das schon ein religiöses Symbol? Also jetzt nicht an der Wand, sondern an der Kette. Oder wenn andere religiöse Symbole getragen werden, gerade jüdische Schülerinnen und Schüler oder auch andere. So. Und ich finde, damit umzugehen und Religion als Teil unseres Lebens auch zu akzeptieren und zu tolerieren, finde ich, ist wichtig. Deswegen sollte es nicht so sein, dass Einfluss genommen wird, aber man muss sie nicht komplett verbannen.
Aber wenn jetzt eine staatliche Schule da ist, dass da standardmäßig ein Kreuz an der Wand hängt, wie teilweise in Bayern, wie stehen Sie dazu?
Also ich finde, wenn die Kreuze da hängen, weil eben wir in einem Land sind, das ja diese Tradition hat, dann finde ich, kann man das Kreuz hängen lassen, muss ich ehrlich sagen.
Zieh sie gerne mal ein.
Es sind aber schöne Themen. Einführung von Null-Bock-Tagen. Einführung von Null-Bock-Tagen in Unternehmen, an denen Mitarbeitende bezahlte Tage zur Erholung nehmen können, ohne Krankmeldung oder Urlaub. Dies fördert das Wohlbefinden und reduziert Krankheitstage.
Das ist super spannend, weil als Jan van Aken hier saß, der linken Chef, da haben wir hier darüber geredet auch. Und er fand es gut. Das gibt es tatsächlich gerade in NRW, soweit ich weiß, haben es ein paar Unternehmen eingeführt und in England ist das weiter verbreitet, da haben das so IT-Unternehmen teilweise, ich glaube, das war unter anderem LinkedIn, die das angeboten haben. Wie stehen Sie dazu?
Also ich halte das für etwas, was ein Unternehmen entscheidet. Ich finde, dass der Staat das einführt, halte ich für falsch. Erstmal, es gibt auch mal einen Tag, da habe ich null Bock, den hat jeder. Und dann rappel ich mich auf und mache was und dann denke ich, ach gut, dass ich das heute gemacht habe. Ja, also insofern ist das so ein Aspekt, man muss sich auch nicht mal seinem Null-Bock hingeben. Und wir haben ja auch Urlaubstage und wenn man krank ist, sowieso. Und zweitens mal ist ja auch, wenn ich in der Schule, hey, ich bin in der Klasse und erwarte, dass mein Lehrer kommt.
Hat keinen Bock heute.
Und er hat kein, also es ist ja auch ein bisschen Planbarkeit da.
Aber wenn so ein Unternehmen sagt, das ist für uns sinnvoll.
Wenn ein Unternehmen das macht, soll es von mir aus machen, aber nicht staatlich vorgeschrieben.
Wir müssen die auch mal ein bisschen mehr auffüllen wieder hier.
Ja.
Vegane Optionen in Restaurants und Imbissen verpflichtend machen. Gesetzliche Vorgabe für alle Gastronomiebetriebe, mindestens eine vegane Option anzubieten, um die Auswahl zu erweitern. Jetzt bin ich gespannt.
Also ich muss echt sagen, hier sind lauter Verbote heute
oder
auf der Tagesordnung.
Oder zumindest staatliche Fans von staatlichen Regulierungen.
So, um das auch mal ganz offen zu legen, ich bin eine Vegetarierin.
Ich bin
also
Veganer.
Ja, esse ich gerne, aber ist mir zu anstrengend und ich esse dann schon noch gerne Käse. Insofern finde ich das manchmal auch sehr betrüblich, wenn dann nichts auf der Karte ist oder nur die Spaghetti übrig bleiben, die auch gut sein können, aber nur. Und insofern, aber ich habe das doch in der Hand. Dann gehen wir beide doch in all die Restaurants,
so,
die das anbieten. Und dann muss das doch nicht vorgeschrieben werden.
Und man muss auch sagen, ich meine, das ist jetzt hier auch eine sehr Berlin-immanente Sicht, aber da hat sich auch schon viel getan. Also wenn ich überlege, früher waren die Pommes und der Beilagensalat mein bester Freund. Und mittlerweile ist man, ich war in USA unterwegs, in Arizona, in irgendeinem Nationalpark. Gibt es halt einfach so einen veganen Burger im Nationalpark und da denke ich mir auch so, jo, da ist auf jeden Fall ein ziemlich weiter Weg zurückgelegt worden.
Absolut, absolut.
Einen haben wir noch. Ich schiebe nochmal hier diese Riesenkiste rüber.
Wir reden über eine Strafe.
Oh.
Die Hundekotstrafe erhöhen. Erhöhung der Geldbußen für das Nichtbeseitigen von Hundekot mit einer begleitenden Aufklärungskampagne durch Plakate.
Haben Sie einen Hund?
Ich hatte einen, der ist leider, ich werde wieder einen haben, wenn ich mal mehr zu Hause bin. Und ich kenne das Thema. Und ich kenne das natürlich auch, wenn ich zu Fuß unterwegs bin. Und das ist lästig. Ja.
Das glaube ich.
Das Problem ist halt nur, man erwischt die ja nicht. Ne? Also ich glaube, auch hier wieder, und ich will auch nicht, dass wir jetzt die Denunzianten werden. Aber auch,
der Code-Denunziant.
Ja, aber auch wieder, ne, also wenn man sieht, zu sagen, hier, ich glaube, da ist die soziale Kontrolle im Sinne von, wir gucken nicht weg, wenn einer das macht, schon der richtige Weg.
Ich frage mich ja, ob es da nicht eh schon irgendwie eine Strafe für gibt. Also wenn die das
doch,
jetzt,
das ist eine Verunreinigung. Das ist ja, sagen, das machen die Kommunen, oder? In ihren Satzungen. Ja. Kann man das festlegen, was das dann bedeutet? Ja. Und das ist auch schon, ja, hier geht es ja auch um die Erhöhung.
Achso, noch mehr?
Ja.
Also so ein Huni pro Haufen, ja. Der Huni-Haufen.
Okay, jetzt wird's appetitlich.
Wir sind am Ende angelangt. Am Ende füttern wir immer noch unsere absolute Mehrheit-Playlist mit einem Song. Und zwar gibt's da einen Track, der bei Ihnen gerade rauf und runter läuft und für die nötige Energie im Wahlkampf, ja, sorgt. Welcher ist das?
Also kommt vielleicht jetzt auf die Altersgruppe drauf an, ob man den kennt oder nicht, aber Bon Jovi, It's My Life.
Ich glaube, den kennt man. Den kennt man.
Ist super. Morgens auf die Ohren und der Tag startet.
Super, damit gehen wir raus und ich danke, dass Sie dabei waren.
Sehr gerne.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbole im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Gib mir mal die wichtigsten News der Woche.
Das sind zu viele. Kannst du das eingrenzen?
Ja, keine Ahnung, was halt für mich und junge Leute so wichtig ist.
Hier ist der Funk-Podcast.
Hi, hier ist, was die Woche wichtig war.
Wir fassen euch alles zusammen, von Politik bis zu TikTok-Aufregern. Und wir gehen dabei so tief rein, dass ihr wirklich die Hintergründe versteht.
Außerdem sprechen wir mit ExpertInnen, damit ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt.
Jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.